Schlafmangel ist kein harmloses Alltagsproblem, es ist ein systemischer Risikofaktor. Die klare Empfehlung bei Schlafproblemen, Regelmäßigkeit ist der absolute Schlüssel. Morgens Licht, abends Licht aus und regelmäßig schlafen, das ist der entscheidende Punkt.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Willkommen zu dieser Deep Dive Episode im Paracelsus Lab Podcast. 80% der Menschen in Deutschland schlafen nicht erholsam. So die Angaben aus repräsentativen Studien, und fast jeder Dritte hat regelmäßig Durchschlafprobleme. Dabei ist Schlaf kein passiver Zustand, er ist ein hochaktiver neurologischer Zustand, in dem der Körper heilt, sortiert und regeneriert. In dieser Episode erfährst du, wie der zirkadiane Rhythmus funktioniert, was im Gehirn während der Nacht wirklich passiert, welche Rolle dabei Cortisol und Melatonin spielen, welche Ursachen zu Schlafstörungen führen und wie du deinen inneren Rhythmus wiederherstellen kannst. Was bedeutet zirkadianer Rhythmus? Zirkadian setzt sich aus zwei Wortteilen zusammen, nämlich circa und dies, und das heißt ungefähr ein Tag. Unser Körper orientiert sich an einem sogenannten 24-Stunden-Rhythmus, der sich im Laufe der Evolution entwickelt hat und gesteuert wird über Licht und Dunkelheit. Diese Lichtquellen bilden eigentlich den zentralen Kern für die Aktivierung unserer inneren Uhr, unserem Taktgeber. Jeder hat vielleicht schon mal etwas von unserem inneren Taktgeber, der inneren Uhr gehört. Und ja, ich kann euch sagen, die gibt es wirklich. Es gibt eine Struktur in unserem Gehirn, die nennt sich suprachiasmatischer Nukleus. Die innere Uhr, der eigentliche Taktgeber. Im Zentrum unseres zirkadianen Systems steht diese winzige Struktur. Es sind ungefähr 20.000 Neuronen. Und dieser suprachiasmatische Nukleus liegt im Bereich des Hypothalamus, also der zentralen Regulationsstelle. Direkt über der Kreuzung des Sehnerven, des Chiasma Opticum. Und hier könnte man klar sagen, es ist quasi der Dirigent der ganzen inneren Uhren. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch gleich. Wie funktioniert diese innere Uhr? Ich glaube, das ist super spannend, um sich das nochmal genauer zu überlegen. Er empfängt, weil er direkt an der Kreuzung eures Sehnerven liegt, empfängt er Lichtsignale direkt über die Retina, also über die Netzhaut, unabhängig davon, ob du richtig in das Licht reinschaust oder nur draußen eben unterwegs bist. Über diesen Lichtimpuls werden dem suprachiasmatischen Nukleus erstmal mitgeteilt, ist hier jetzt gerade Tag oder Nacht. Und so müssen wir auch Tag und Nacht nochmal etwas anders definieren. In der Folge steuert der suprachiasmatische Nukleus die Ausschüttung beispielsweise des Schlafhormons Melatonin. Die wird in der sogenannten Zirbeldrüse gebildet und wird nur produziert bei Dunkelheit, also wenn kein Licht kommt, oder dementsprechend gehemmt, wenn Licht reinkommt. Der suprachiasmatische Nukleus setzt letztendlich den Takt für viele biologische Rhythmen, beispielsweise die Körpertemperatur, die Veränderung über 24 Stunden, den Blutdruck, die Cortisolproduktion, aber eben auch Verdauung, Appetit oder beispielsweise auch den Schlaf selbst. Aber wie machen diese 20.000 Neuronen, dieser suprachiasmatische Nukleus das eigentlich? Und hier kommen wir wirklich in den genetischen Bereich rein. Ich hatte gesagt, dass sich der Biorhythmus im Laufe der Evolution entwickelt hat, und ja, er ist genetisch in uns programmiert. Es gibt in unseren Zellen sogenannte molekulare Uhren, wir nennen sie Clock Genes, also Uhrengene könnte man sagen, und jede einzelne Zelle deines Körpers enthält eine genetische Uhr, die mit Hilfe sogenannter Clock Genes arbeiten kann. Dort gibt es verschiedene, die müssen wir nicht genau im Detail benennen, nur zum Verständnis, es gibt gewisse Aktivatoren und Inhibitoren. Und so funktioniert das ganz einfach. Wir haben die Aktivatoren und diese binden sich in der Zelle und aktivieren die Produktion von Inhibitoren. Die Aktivatoren binden die Inhibitoren und die Inhibitoren sammeln sich in der Zelle an. Und wenn die Konzentration hoch genug ist, hemmen sie wiederum die Aktivatoren. Warum ist das wichtig? Weil so ein Prozess entsteht, der dauert ungefähr 24 Stunden. Und so kommen wir in unseren natürlichen molekularen Rhythmus. Und diese Genregulation ist dann entscheidend, weil sie Auswirkungen auf andere Körperzellen haben und so helfen bei den Themen rund um Zellteilung und Wachstum, DNA-Reparatur, alle Stoffwechselprozesse und natürlich auch Hormonproduktion. Diese Prozesse laufen nicht gleichmäßig, sondern zeitgesteuert. Das heißt, dieser Prozess startet in der zentralen Uhr, also im suprachiasmatischen Nukleus, der Meisteruhr, so könnte man sagen, und steuert unterschiedliche Organe an. Jedes einzelne Organ hat auch eine innere Uhr, sodass im Laufe von 24 Stunden jedes Organ unterschiedliche Aufgaben zu unterschiedlichen Zeiten zu erfüllen hat. Ob nun bei der Leber bezüglich des Stoffwechsels oder der Entgiftung, im Darm bei der Produktion von Verdauungsenzymen, im Herzen im Kontext der Blutdruckregulation oder auch in der Haut im Kontext der Zellregeneration. Die peripheren Uhren brauchen Synchronisation, sonst geraten sie aus dem Takt. Und das Ganze gesteuert über unsere Meisteruhr. Geraten nun unsere inneren Uhren außer Takt, dann kann es zu einer Desynchronisation des zirkadianen Rhythmus kommen oder anders gesprochen, wir haben eine Verschiebung im Tag-Nacht-Rhythmus und das betrifft natürlich Menschen, die beispielsweise in Schicht arbeiten müssen oder häufig einen Jetlag haben oder, und das betrifft glaube ich da draußen ganz viele, unregelmäßige Schlafenszeiten oder auch Mahlzeiten oder Taktgeber, nämlich das Licht hatten wir schon mit angesprochen, was zu Zeiten kommt, wo es eigentlich nicht mehr kommen sollte, nämlich abends. Und hier sprechen wir von Lichteinfall gerade in den Abend oder quasi in den Nachtstunden. Was passiert dann? Der Stoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht und wir können nachweislich feststellen, dass Entzündungen mehr ansteigen, Hormonproduktionen instabil werden, die Schlafqualität sinkt und da kommen wir, glaube ich, zum ganz wichtigen Punkt. Und es entsteht ein klarer Risikofaktor für verschiedene Krankheiten wie Diabetes mellitus, Depression, Übergewicht oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum Verständnis, dein Körper ist ein System aus Milliarden von Zelluhren, so könnte man sagen. Und wenn der suprachiasmatische Nukleus, also die Meisteruhr, die falschen Signale bekommt, kommen alle Uhren durcheinander. Und genau das ist heute alltäglich. Durch Lichteinfall, durch Stressbelastung, durch dauerhafte Bildschirmbenutzung oder veränderte Essgewohnheiten. Schlaf und Schlafstörungen, habe ich eingangs gesagt, wollen wir uns genauer mit anschauen. Und vielleicht gucken wir uns da den Schlaf mal detaillierter an. Was passiert im Schlaf? Und hier muss man ganz klar unterstreichen, Schlaf ist ein aktiver Prozess, keine Erholung im Sinne von Stillstand. Wenn du einschläfst, fährst du nicht herunter, dein Gehirn wechselt aktiv den Modus. So müssen wir eigentlich Schlaf verstehen. Du schaltest von bewusster Reizverarbeitung auf systemische Reparatur, Verarbeitung und Neuorganisation. Und dabei durchläuft dein Gehirn mehrere klare, unterscheidbare Phasen. Wir sprechen hier von unterschiedlichen Schlafphasen, die sich unter anderem auch elektrisch ableiten lassen über EEG-Wellen und natürlich auch unterschiedliche Stoffwechselvorgänge. Wenn wir also über Schlaf sprechen, lasst uns starten, als ob wir uns jetzt gemeinsam hinlegen würden und einschlafen wollen. Und das macht auch schon die erste Schlafphase aus, nämlich die Einschlafphase. Es ist quasi der leichte Übergang. Im Regelfall sollte es nur wenige Minuten dauern, einschlafen zu können. Wir haben hier den Wechsel von den sogenannten Alpha-Wellen, was der Wachzustand ist, zu den sogenannten Theta-Wellen. Was passiert in unserem Gehirn? Die Wahrnehmung reduziert sich, Geräusche, Licht, Gedanken werden leiser. Und die ein oder anderen kennen vielleicht auch das plötzliche Muskelzucken, das auftreten kann. Auch das ist eine kleine evolutionäre Überlieferung. Wir sprechen hier von Hypnagogenzuckungen. Das kommt wirklich von unseren Affenvorfahren, die am Baum sich noch schnell festhalten konnten, bevor man komplett abschaltet. Das Gehirn beginnt, Verbindungen zu kappen und wir gehen in einen aktiven Umbauprozess. Und wichtig zu verstehen beim Thema des Einschlafens, und das betrifft vielleicht viele, die ein Thema damit haben, Einschlafen ist ebenfalls kein passiver Vorgang. Dein Gehirn muss bewusst den Zustand wechseln und dafür braucht es erstmal Energie und funktionierende Neurotransmitter, dazu zählen Gamma-Aminobuttersäure, Adenosin und natürlich auch Melatonin. Warum erwähne ich das? Weil sehr viele Menschen mit Schlafproblemen und Energiemangel berichten, dass sie nicht gut einschlafen können. Wenn ein Energiemangel vorherrscht, zum Beispiel bei Erschöpfung oder auch Nährstoffmangel oder hohen Stressbelastungen, fällt dieser Übergang häufig schwer und paradoxerweise bist du müde und möchtest die ganze Zeit schlafen, aber du kommst nicht wirklich runter und dir fehlt die Energie, um einschlafen zu können. Warum? Weil das Gehirn aktiv umleiten muss. Aus dem präfrontalen Kortex, da wo das Denken stattfindet, hin zu tieferen Strukturen, also Schlafnetzwerken im Hirnstamm. Das autonome Nervensystem, Das kennen wir beispielsweise als Sympathikus und Parasympathikus. Hier muss ein Wechsel stattfinden von Anspannung zu Entspannung, Regeneration zum Parasympathikus. Und es braucht die erwähnten Botenstoffe, die Neurotransmitter wie Gamma-Aminobuttersäure, Adenosin, Serotonin gehört mit dazu. Und sie müssen in ausreichender Menge vorhanden sein. Die Körpertemperatur muss absinken und auch das muss aktiv reguliert werden. Bei Energiemangel durch chronischen Stress, Nährstoffdefizite, ob nun Magnesium oder verschiedene B-Vitamine oder Aminosäuren, die ich zur Bildung der Neurotransmitter brauche, oder auch Unregelmäßigkeiten im Tag-Nacht-Rhythmus, also beispielsweise abends zu lange Licht anzuhaben oder noch schnell etwas abgearbeitet zu haben und das Stresslevel ist hoch, kann dieser Wechsel nicht sauber erfolgen. Im Ergebnis, du bist todmüde, aber wach im Kopf. Das zum Einstieg des Einschlafens und dann folgt etwas Spannendes, nämlich die sogenannte Leichtschlafphase. Hier verändert sich auch das EEG und die Verarbeitung von Gelerntem findet hier letztendlich in der ersten Phase statt. Das Gehirn prüft, welche Informationen gespeichert werden sollen. Die Muskulatur entspannt sich weiter, Herzschlag und Atmung verlangsamen sich und das Gehirn reduziert seine Reaktivität auf äußere Reize. Quantitativ auf den Schlaf bezogen, sind etwa 50% des Schlafes in der Leichtschlafphase. Sie bilden quasi das Fundament, auf dem dann Tiefschlaf und auch Traumschlaf aufbauen. Gehen wir weiter in der Nacht in die Phase des Tiefschlafes und die Veränderung auch hier wieder der EEG-Wellen. Das heißt, die Aktivität des Gehirns verändert sich. Wir wechseln zu den sogenannten Delta-Wellen, langsame und synchronisierte Wellen. Man spricht auch von Slow Wave Sleep, also langsamen Wellenschlaf. Und Tiefschlaf ist deshalb so entscheidend, weil hier was stattfindet? Die körperliche Regeneration. Wir haben die Ausschüttung von Wachstumshormonen, Zellreparatur, die angesteuert wird und ganz interessanterweise das Immunsystem wird aktiv. Das Gehirn fängt an zu entgiften, der Blutdruck sinkt weiter ab, die Herzfrequenz ist niedrig und wir gehen quasi in eine Art Energiesparmodus. Dieser Schlaf ist für die körperliche Regeneration unersetzlich. Ohne Tiefschlaf keine Heilung und grundsätzlich keine Regeneration. Und das ist ein Thema gerade bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, Infekten oder ich denke an die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler da draußen, die nicht ausreichend Tiefschlaf haben und trotz gutem Training nicht ausreichend regenerieren können. Das ist absolut entscheidend. Nach der Tiefschlafphase kommen wir zur nächsten Phase, der sogenannten REM. Schlafphase oder REM-Schlafphase und REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. In dieser Phase bewegen sich eure Augen sehr schnell hin und her. Das könnt ihr natürlich nicht beobachten, weil ihr ja gerade am Schlafen seid, aber die REM-Schlafphase können wir auch als sogenannte Traumschlafphase bezeichnen. Auch hier verändert sich wieder die Gehirnaktivität. Von den Delta-Wellen geht es über zu sogenannten Beta- und Theta-Wellen und das ist total faszinierend, denn das Gehirn ist fast so aktiv wie im Wachzustand. Hier findet emotionale und psychische Integration statt. Stress wird verarbeitet, emotionale Erfahrungen werden sortiert und Träume entstehen. Genau da. Und oft sind sie emotional aufgeladen. Es dient für Lernprozesse, Problemlösung und Kreativität. REM-Schlaf schützt die psychische Stabilität. Und beim Mangel an REM-Schlaf kommt es zu Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen oder emotionalen Instabilität. Der REM-Schlaf sollte ungefähr 20-25% des Schlafes ausmachen. Ich hatte es eben nicht erwähnt, aber der Tiefschlaf ungefähr auch 20% des Schlafes. So, ein kompletter Schlafzyklus, wie er jetzt gerade beschrieben wurde, natürlich ist das Einschlafen nicht immer gegeben, sondern sollte nur einmal stattfinden, dauert 90 Minuten und durchläuft idealerweise 4-6 Mal pro Nacht diese Phasen. Wichtig, in den ersten Schlafzyklen dominiert der Tiefschlaf, also die körperliche Regeneration, und in den späteren Zyklen überwiegt der REM-Schlaf, die emotionale Verarbeitung. Und wenn man sich am nächsten Tag an Träume erinnern kann, hat man hier einen typischen Switch zwischen REM-Schlaf und Leichtschlafphasen. Und wenn ausreichend Tiefschlaf stattgefunden hat, bin ich gut regeneriert und gleichzeitig kognitiv und psychisch ebenfalls gut erholt. Zurück zu unserem Biorhythmus. Wir haben jetzt verstanden, was Schlaf dann eigentlich bedeutet und wie Schlaf stattfindet. Und es geht eben nicht nur um die Quantität des Schlafes. Das sollte ungefähr im Mittel zwischen 7-7,5 Stunden pro Nacht sein, sondern auch die Qualität. Wir brauchen die jeweiligen Schlafphasen. Und wenn wir im zirkadianen Rhythmus von dem 24-Stunden-Rhythmus sprechen, dann lassen sich diese 24 Stunden in einen Tag und in eine Nacht einteilen. Nacht heißt nicht automatisch, dass ihr sofort schlafen müsst. Aber ihr wacht am Morgen auf und hier setzen wir quasi das Tagessignal. Und dieses Tagessignal wird gesetzt über ein Hormon, das nennt sich Cortisol. Das kennen viele von euch, das physiologische Stresshormon. Und die Cortisolausschüttung am Morgen sollte am höchsten sein. Wir nennen diese höchste Cortisolausschüttung Cortisol Awakening Response, also eine hohe Cortisolausschüttung, die uns wach macht. Und dieses Hormon dient dann der Aktivität und der Produktion von Energie aus Reserven, die vorhanden sind. Und ja, es ist ein gewisser Stress, der am Morgen stattfinden sollte. Cortisol wird über den Tag immer wieder ausgeschüttet. Und Tag heißt mit dem Aufstehen 12 Stunden lang. Nach 12 Stunden deiner Aufstehzeit am Morgen beginnt deine Nacht. Und Nacht, wenn wir uns überlegen, wo sich der Biorhythmus im Laufe der Evolution entwickelt hat, dann reden wir eher von Regionen im Bereich des Äquators, wo wir einen guten Wechsel zwischen 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit haben oder zumindest Abnahme des Lichtes, weil die Sonne untergeht. Geht die Sonne unter oder verändert sich der Lichtwellenanteil, er wird röter und nimmt blaue Lichtanteile aus, dann kommt über die Retina und letztendlich zu unserer Meisteruhr des suprachiasmatischen Nukleus weniger Licht an. Wir haben eine Veränderung des Lichteinfalls und der suprachiasmatische Nukleus erkennt in dem Gen abspielen plötzlich, okay, die Nacht beginnt. Und mit dem Beginn der Nacht ist es also möglich, Melatonin in der Zirbeldrüse zu produzieren. Die Nacht beginnt mit dem Einstieg der Produktion von Melatonin. Und Melatonin ist das sogenannte Schlafhormon. Es dient letztendlich dazu, dass wir dann gut einschlafen können, aber natürlich auch durchschlafen können. Und Melatonin ist quasi der Meister oder hormonell betrachtet der Regulator gerade in der Nacht. Cortisol, Melatonin. Cortisol am Tag für 12 Stunden und Melatonin in der Nacht. Aber was passiert, wenn wir hohe Stressbelastungen haben, die auch in die Abendstunden hineingehen, in die eigentliche Nacht hineingehen? Dann haben wir ein Missverhältnis der Hormone und das kann sich durchaus auch mit dem Thema Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme mit aussetzen und die Schlafqualität, also der unterschiedlichen Schlafphasen, durchaus mit auswirken. Und gleichzeitig, wenn wir Taktgeber haben, und so würde ich es genau benennen, nämlich Licht, was abends uns noch vermehrt in die Augen einschaltet, ob nun direkt oder über einen Bildschirm oder durch Lichtquellen draußen oder was es dann noch immer sein mag, am Ende hemmt das ankommende Licht die Melatoninproduktion. Wenn ausreichend Licht vorhanden ist, was Tageslicht ähnlich ist, also das reicht definitiv aus, was ihr zu Hause in euren Räumen dafür habt, dann ist der Blaulichtanteil so hoch, dass Melatonin um den Faktor 10 weniger produziert wird. Und das hat im ersten Moment noch nicht eine Auswirkung, aber wenn ihr dann einschlafen wollt und gut durchschlafen wollt, dann durchaus. Das bringt uns unweigerlich zu den Ursachen für Schlafstörungen. Verschiedene Themen, die hier eine Rolle spielen können. Alles, was den zirkadianen Rhythmus vermittelt und damit unserer inneren Uhr. Es ist Tag. Blaues Licht, das habt ihr schon häufiger gehört, also Wellenlängen, die blaues Licht haben. In dem weißen Licht ist ein gewisser Anteil von blauem Licht logischerweise auch mit enthalten. Das ist der typische Taktgeber, der der inneren Uhr sagt, es ist Tag. Dementsprechend wird kein Melatonin produziert werden oder nicht in ausreichender Menge. Und das muss ich nicht erzeugen nur durch Lampen, die ich anhabe, sondern typischerweise in unserer Zeit auch bedingt durch Screentime, also Zeit an Tablets, Handys oder was auch immer. Aber es gibt noch mehr Taktgeber. Zum Beispiel Essen ist auch ein typischer Taktgeber. Zu spätes Essen wird die inneren Uhren darauf polen, dass eigentlich noch Tag ist. Und in der Nacht sollte sich die Leber beispielsweise weniger mit Entgiftung beschäftigen, sondern dient eher zur Unterstützung auch des Immunsystems. Mahlzeiten zu spät oder auch Alkoholkonsum gehören definitiv mit dazu, die die Schlafqualität und wahrscheinlich am Ende auch die Quantität negativ mit beeinflussen können. Emotional sind es Stressbelastungen, Überreizungen, die einhergehen mit sehr viel Cortisol, das unter Umständen produziert ist. Aber als Taktgeber gehören auch soziale Interaktionen, die noch so schön sein können, mit dazu, dass wir eher auf Tag gepolt sind und nicht in der Nacht uns befinden. Und was auch mit dazu gehört, ist körperliche Bewegung und Aktivität. So wichtig sie sein mag, findet sie zu spät abends statt, wird der inneren Uhr vermittelt werden, es ist Tag und alle Organprozesse laufen auf Tagesfunktion und das wird unseren Schlaf definitiv negativ beeinflussen. Wenn wir weiter bei den Ursachen schauen, können auch hormonelle Dysbalancen wie beispielsweise Progesteronmangel ein Faktor sein und unweigerlich neben der Stressbelastung auch andere psychische Belastungen, Ängste, Grübeln und ähnliches, die den Schlaf und die Schlafqualität mindern können. Nicht zuletzt der Mangel an wichtigen Mikronährstoffen wie Magnesium und B-Vitamin, die hatte ich schon erwähnt, oder auch die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA, ist die häufigste Fettsäure in unserem Gehirn und wichtig für die Funktionsweise. Mangel in diesem Bereich könnte ein Faktor der Schlafqualität sein. Was sind dann die Folgen von schlechtem Schlaf, wenn er länger und längerfristig besteht? Ich hatte es eben schon erwähnt, die Erschöpfung und auch Konzentrationsprobleme sind ein wichtiger Faktor. Deswegen können wir über Schlaf und bessere Schlafhygiene natürlich sowohl unser Energielevel als auch unsere Konzentration positiv mit beeinflussen. Andere Themen, die mit zu wenig Schlaf einhergehen, sind Veränderungen der Hormone und insbesondere periphere Hormone, die unseren Hunger und Sättigung steuern können. Dabei sind zu erwähnen Hormone wie Leptin, also ein Sättigungshormon, und Ghrelin. Das wird im Magen produziert, wenn Hunger entsteht. Und hier haben wir ein Missverhältnis, was dazu führen kann, dass mehr Hunger und Appetit entsteht und tendenziell auch eine höhere Gewichtszunahme stattfindet. Es gibt zahlreiche Untersuchungen zu diesem Thema, dass quantitativ zu wenig Schlafen auch eher einhergeht mit Gewichtszunahme und wenn ich versuche abzunehmen, eher mit dem Abbau von Muskulatur und eher Aufbau von Fett. Wir haben als weitere Folgen natürlich schon erwähnte Krankheitsbilder, die damit in Verbindung stehen. Ein höheres Risiko für Bluthochdruck oder auch Insulinresistenz sind dabei zu erwähnen. Das Immunsystem arbeitet schwächer und Entzündungswerte steigen an und auch die emotionale Stabilität und Reizbarkeit nimmt bei schlechtem Schlaf definitiv zu. Schlafmangel ist kein harmloses Alltagsproblem, es ist ein systemischer Risikofaktor. Das Risiko für Bluthochdruck steigt um das 1,5 bis 3-fache. Insulinresistenz, bereits bei einer Nacht mit reduziertem Tiefschlaf kann die Insulinsensitivität um 25% verringern. Die Gewichtszunahme und die hormonellen Veränderungen fördern Appetit und die Kalorienaufnahme. Der Mangel an REM-Schlaf, also dem Traumschlaf, erhöht das Risiko für Depressionen und Angstzustände und das Immunsystem reagiert bei weniger als 6 Stunden Schlaf mit einem erhöhten Infektrisiko um das 4-fache. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was unseren Biorhythmus so durcheinander bringen kann und was Faktoren sind. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was bringt deinen Rhythmus wieder in Balance? Und der wichtigste Faktor, um den Biorhythmus wieder in Balance zu bringen, ist, den 24-Stunden-Rhythmus einzuhalten, eingeteilt in 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Und nochmal, 12 Stunden Nacht bedeutet nicht, dass ihr nicht wach sein könnt, aber es bedeutet Berücksichtigung der äußeren Einflussfaktoren. Wenn wir am Morgen starten, sollte der Tag, und das ist ganz entscheidend, mit Licht beginnen. Obwohl wir am Abend häufig sehen bei Menschen, dass sie zu viel Lichteinfall haben, fehlt es häufig am Morgen. Und das ist in den Breitengraden hier in Deutschland, Österreich und Schweiz durchaus ein wichtiger Faktor, weil in dem Jahresverlauf sich das durchaus verändern kann. Jetzt, hier im Bereich des Sommers, ist es uns möglich, morgens draußen Licht aufzunehmen. Und wir müssen dafür bitte nicht direkt in die Sonne schauen, sondern wie eben schon erwähnt, es reicht, wenn das Licht erstmal vorhanden ist. Und wir sollten 10 bis 20 Minuten am Morgen Sonnenlicht tanken. In den Wintermonaten, für die, die Episode zu einem anderen Zeitpunkt hören, hilft eine Tageslichtlampe. Erst Lichteinfall am Morgen, das taktet uns. Und genauso 12 Stunden später sollten wir anfangen, das Licht abzuschalten oder zumindest das blaue Licht rauszunehmen. Viele von euch haben sicherlich an Smartphones und ähnlichem Blaulichtfilter. Die können hilfreich sein, aber es empfiehlt sich unter Umständen auch eine Blaulichtfilterbrille zu tragen, den Lichteinfall zu reduzieren, um wirklich die körpereigene Melatoninproduktion zu unterstützen. Das sind die 2 wichtigsten Punkte. Und dazu kann man natürlich nehmen, was ist tagansteuernd? Und dazu gehört Essen, Bewegung oder Sport, soziale Kontakte. Das sollte in der Tageshälfte stattfinden. Und abends eher zur Ruhe kommen, den Parasympathikus aktivieren, Entspannung erzeugen, und dann wirklich zur Ruhe kommen zu können, um auch die Möglichkeit zu haben, einzuschlafen. So, und jetzt werden viele sagen, habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Versprochen, der nächste Punkt ist der wichtigste Faktor. Es braucht regelmäßige Schlafzeiten. Man merkt mit der Zeit, dass es immer wichtiger wird, Schlaf regelmäßig in meinen Alltag mit zu integrieren und eben auch
am Wochenende, was viele vielleicht anders kennen, dass sie dann am Wochenende doch sagen, okay, ich bleibe ein bisschen länger wach und morgens schlafe ich länger. Die klare Empfehlung bei Schlafproblemen, Regelmäßigkeit ist der absolute Schlüssel. Morgens Licht, abends Licht aus und regelmäßig schlafen. Das ist der entscheidende Punkt. Und im besten Fall auch am Wochenende. Wir reden hier bei diesen Verschiebungen am Wochenende gerne auch von dem sogenannten Social Jetlag. Also ein Jetlag, den ich erzeuge durch soziale Interaktionen, abends noch länger ausgehen, Alkohol trinken. Immer wieder wird auf Tag gepolt werden und wir kommen aus unserem natürlichen Rhythmus raus. Schweres Essen am Abend ist definitiv nicht empfehlenswert. Das heißt, man muss nicht genau nach 12 Stunden stoppen, aber mindestens 3 bis 4 Stunden Abstand, bevor ihr ins Bett geht. Und Ähnliches gilt auch für das Thema der körperlichen Aktivität. Zu hohe körperliche Belastung am Abend wird das Stresssystem hochfahren und dementsprechend das Einschlafen und Durchschlafen ebenfalls negativ mit beeinflussen. Es gibt verschiedene Mikronährstoffe, die hatte ich eben schon erwähnt. Magnesium gehört mit dazu. Aminosäuren wie Theanin oder Glycin sind Faktoren, die die Schlafqualität unterstützen können. Und auf dieser Neurotransmitter-Botenstoffebene kennen viele bereits das Thema Melatonin. So, ist es immer notwendig, Melatonin einzusetzen? Ich würde sagen, nein, aber Melatonin kann ein Faktor sein, um die Einschlafzeit definitiv zu verkürzen und die Menge mit zu erhöhen. Wichtiger sind nochmal die Punkte, die ich eben erwähnt habe. Macht einen Tag, macht eine Nacht und macht das regelmäßig mit regelmäßigen Schlafzeiten. Neben der Melatoninzufuhr, ansonsten, wenn das eine Möglichkeit wäre, die ihr mit eurem Arzt oder Therapeuten auch nochmal absprechen könnt, gibt es einen anderen Botenstoff, der interessant ist, nämlich Gamma-Aminobuttersäure. Gamma-Aminobuttersäure reguliert das Stresssystem, fährt quasi den Stress runter, ist auch eine Möglichkeit, die typischerweise mit eingesetzt wird. Gerade die Menschen, die eher ein Thema mit dem Durchschlafen haben und nachts häufiger aufwachen, da empfiehlt sich unter Umständen die Verwendung von GABA, so heißt das Ganze, um das Stresssystem weiter mit zu reduzieren. Aber um das Stresssystem weiter zu reduzieren, hilft es auch beispielsweise, den Parasympathikus vor dem Schlafen eben auch noch mit zu aktivieren. Wir sprechen hier von Vagusaktivierung, beispielsweise über Atemtechniken. Eine schöne Atemtechnik, die man als letzte Maßnahme vor dem Einschlafen machen kann, ist die 4-7-8-Methode. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten und 8 Sekunden ausatmen. Das könnt ihr entspannt im Bett, wenn das Licht schon aus ist, ihr eure Blaulichtfilterbrille abgezogen habt und euren Tag Revue passieren lasst, positive Aspekte nochmal miterkennt, dann noch 5 oder 10 Zyklen so zu atmen, hilft ungemein, den Vagus schnell zu stimulieren und damit das Einschlafen auch mit zu erleichtern. Hinzu kommt ein kühles Schlafzimmer, richtig gut abgedunkelt und wer sensitiv sehr auf Licht reagiert, also gerne auch durch äußere Reize auch in der Nacht wach wird, dem empfehle ich ganz klar auch eine Schlafbrille und auch Ohrstöpsel zu verwenden und natürlich im besten Falle keine elektronischen Geräte in eurem Schlafzimmer mit dabei zu haben. Typischerweise kennen wir dann als pflanzliche Helfer noch das ein oder andere, was hilfreich sein könnte. Die Passionsblume beispielsweise oder auch Baldrian oder stresshormonregulierende adaptogene Substanzen wie Ashwagandha oder Rhodiola rosea. Alles interessante Komponenten, die man mit einbauen kann, die man im besten Falle, wenn ihr selbst nicht schon therapeutisch tätig seid, mit eurem Therapeuten oder Arzt im besten Falle besprecht im Vorfeld. Für die, die sich sehr für den therapeutischen Einsatz interessieren, empfehle ich auf jeden Fall mal bei Paracelsus vorbeizuschauen. Dort gibt es viele Angebote, sowohl im phytotherapeutischen oder orthomolekularen Bereich, die super hilfreich sind, auch bei Themen rund um Schlafstörungen, Schlafprobleme. Also unbedingt mal reinschauen bei paracelsus.de. Schlaf ist also der Schlüssel zur Heilung. Es ist keine passive Zeit, es ist ein orchestrierter Zustand neurologischer, hormoneller und zellulärer Aktivität. Es entscheidet über deine Energie, Heilung, Stimmung und sogar über dein Gewicht. Wenn du deinem natürlichen Rhythmus wieder folgst, gibst du deinem Körper zurück, was er am meisten braucht. Regeneration, Balance und Ruhe. Und trotz der Gewissheit, dass der zirkadiane Rhythmus bei uns allen Menschen vorhanden ist, gibt es individuelle Unterschiede. Und das kennen die ein oder anderen auch, das möchte ich am Ende hier noch einmal kurz mit erwähnen. Der sogenannte Chronotyp. Also es gibt unterschiedliche Typen und ihr kennt diese Einteilung in sogenannte Eulen und Lerchen, also eher Nachtmenschen und eher Tagmenschen. Hier gibt es individuelle Verschiebungen. Ich empfehle euch, euren Chronotypen mal bestimmen zu lassen. Das kann man sehr einfach mit einem Fragebogen herausfinden. Und mit dieser Möglichkeit wisst ihr, wann sind eure typischen Aufsteh- und Einschlafzeiten und könnt euch daran orientieren. Die klassische Einteilung in Eule und Lerche ist eher etwas überholt. Es ist deutlich spezifischer und individualisierbarer. Aber den Chronotypen möchte ich hier nicht außer Acht lassen. Den kann man noch berücksichtigen. Die Prozesse bleiben gleich, auch wenn es um ein paar Stunden oder Minuten vielleicht verschoben ist. Wenn dich dieses Thema interessiert hat, Schlafprobleme und natürlich der zirkadiane Rhythmus, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ein Like dalassen würdet oder gerne hier auch direkt unter der Episode kommentieren würdet. Wenn ihr Menschen kennt mit Schlafproblemen, sendet ihnen gerne diese Episode, um endlich wieder in den Rhythmus des eigenen Wohlbefindens zu kommen. Schlafen heilt, Rhythmus schützt, also fang direkt damit an. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.